Guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de, das muss ich jetzt immer dazu sagen, sonst kriege ich wieder Ärger mit Manu und Fabu. Deswegen, also bei superlevel.de, ich habe es gesagt und heute habe ich zwei Gäste, und zwar den Christian und den Gunnar. Guten Morgen, Christian.
Guten Morgen, Daniel.
Und guten Morgen, Gunnar.
Hallo, hier ist Gunnar. Ja. Im Zuge der Manu-Fabu-Danu-Debatte darfst du Gunnu zu mir sagen.
Okay.
Ich werde, zu mir bitte nicht.
Achso, ja, Chrisu, ja. Grisu ist doch dieser.
Grisu, eigentlich hübsch.
Ja. Es gefällt mir jetzt schon nicht die Richtung, die dieser Podcast sich bewegt.
Ja, aber bevor wir jetzt überhaupt schon uns gegenseitig lustige Spitznamen geben, stellt euch doch nochmal ganz kurz vor. Ihr wart zwar beide schon mal zu Gast in diesem altehrwürdigen Podcast, aber da hieß er ja noch anders. Und in Insert Moin wart ihr tatsächlich noch gar nicht zu Gast, also euer Insert Moin-Debüt. Deswegen, Christian, vielleicht kurz noch zwei, drei Sätze, wer du bist.
Ja, sehr gerne. Ich war lange Zeit bei der GameStar als Redakteur und zum Ende hin stellvertretender Chefredakteur und arbeite inzwischen in der Spielebranche bei Big Point. Und gemeinsam mit Gunnar betreibe ich den Podcast Stay Forever, ein Retro-Podcast.
Mhm. Gunnar, zu dir?
Bei mir ist es ganz ähnlich. Ich war die ganze Zeit Christians Chef, aber jetzt muss ich mich von ihm rumkommandieren lassen, weil wir einen gemeinsamen Podcast machen.
Okay, also das was Christian
und Nehmen
sagt.
Ja. Genau, das, was der sagt, gilt auch für mich.
Ja, genau, euer Stay Forever Podcast, der ist ja, also da dürften euch ja sicherlich mittlerweile auch schon einige in der Podcast-Szene kennen, der ist ja bekanntermaßen der drittbeste deutsche Games-Podcast nach Insert Moin und In die Fresse, die ja bekanntlich die besten sind. Glaube ich, da brauchen wir nicht groß drüber streiten.
Gunnar, warum haben wir nochmal gesagt, wir nehmen bei diesem Podcast hier teil? Ich fällt gerade nicht mehr ein.
Das aufzutreten, wollte ich noch sagen.
Ja, ich weiß, ihr wart einfach da in Skype und habe ich gedacht, auch dann frage ich mal und klicke mal auf Aufnehmen und dann wird schon was bei rumkommen. Aber, also der Stay Forever Podcast, der ist ja auch wirklich im letzten Jahr echt groß geworden von der ganzen Reichweite und von Abrufzahlen und auch durchaus berechtigt, wie ich finde. Also die letzte Folge mit.
Diese Journalisten. Echt erst so ein bisschen frech am Anfang so und dann hinterher so, ihr seid ja auch toll.
Ja. Ja, ich muss ja irgendwie, bevor ihr mir jetzt dann gleich wieder aus der Leitung fliegt, weil ihr da irgendwie sagt, ach, das ist was, so ein Scheiß, muss ich ja jetzt noch wieder ein bisschen die Ebene bereiten, dass es so ein bisschen den Honig ausbreiten.
Das gefällt uns schon jetzt nicht.
Okay. ja, vielleicht machen wir es einfach so, weil ihr seid ja beide Podcast erfahren, dass wir einfach so das machen, dass ich einfach ein Stichwort reinwerfe, dann lasse ich euch eine Dreiviertelstunde diskutieren und am Ende komme ich einfach wieder zurück und drücke auf Aufnahme beenden. Dann braucht ihr euch gar nicht mit mir abgeben.
Das ist sicher das Beste.
Ja. was ich nämlich bei Stay Forever da schon immer mal fragen wollte, wisst ihr das eigentlich wirklich alles auswendig oder recherchiert ihr da auch viel vorher? Oder wie lange dauert so ein Podcast in der Vorbereitung?
Sollen wir den Mythos jetzt da zerstören?
Ich weiß immer alles auswendig. Also ich hab schon ganze Folgen bestritten ohne Vorbereitung. Das merkt man den Folgen an, sagen Leute.
Ich würde mich das nicht trauen. Ich gehe in solche Folgen nicht unvorbereitet rein. Ich spiele die Spiele immer noch mal vorher, die wir da besprechen. Und in der Regel schreibe ich auch noch mal ein seitenlanges Dossier zusammen mit Informationen. Nicht deswegen, weil ich unbeleckt bin, sondern weil ich diese ganzen Sachen, die ich im Kopf habe, gerne noch mal verifiziere, bevor ich dann darüber rede.
Ich finde, wenn man dem Podcast zuhört, merkt man ganz gut, was nochmal, will ich sagen, recherchiertes Wissen, aber zumindest verifiziertes Wissen ist, nämlich logischerweise die ganzen Fakten. Meinst du, ich weiß noch, an welchem Tag das rausgekommen ist? 30.11.82? Ja, keine Ahnung. Ich weiß noch, es war eine Zeit, wo ich Stretchhosen trug. Keine Ahnung.
Dann war es nicht zwei.
Und das muss ich natürlich dann immer ziemlich genau nachgucken, damit man da auch keine peinlichen Fehler macht oder so. Aber ansonsten, die Anekdoten sind ja in der Regel spontan erzählt. Die kann ich auch nicht irgendwo nachschlagen oder so, wenn ich dann mich erinnere, wie ich mit irgendwem irgendwas gemacht habe. Das fällt mir dann meistens sogar spontan ein.
Und auch unsere Debatten, also wenn Gunnar und ich nicht einer Meinung sind über Themen oder wenn wir irgendwelche Theorien entwickeln, was ja gerne mal vorkommt, die sind nie abgesprochen oder vorbereitet. Das ist alles spontan.
Das merkt man auch dann, wenn wir uns verrennen. Wie zum Beispiel im demnächst folgenden Podcast.
Also in der Regel kann man sagen, alle
würden ganz krass verrennen.
Alle Passagen, die mit Wurst enden, sind spontan in der Regel.
Okay, und dann gleich die Anschlussfrage. Wie viel wird denn noch geschnitten bei euch? Also, weil ich habe immer das Gefühl, das klingt alles sehr, sehr sauber oftmals, stellenweise fast schon zu sauber, also dass man sagt, okay, da das wirkt schon fast abgesprochen. Deswegen würde mich mal interessieren, ob ihr da wirklich viel schneidet oder ob ihr das einfach wirklich so als Gespräch dann führt und das kommt dann so rüber.
Unser Schnitt ist wie das Lektorat in einem Verlag. Da wird inhaltlich nichts mehr geändert, sondern wir glätten nur noch die Orthographie sozusagen. Also wir schneiden irgendwelche Wiederholungen, Äs und sowas raus, damit das Ganze flüssiger ist. Aber am Gesamtablauf des Podcasts ändert sich nichts.
Okay. Ja, aber ich meine jetzt, manchmal sind ja auch, irgendwie hat man ja mal so kurze Überleg- und Denkpausen und sowas, die werden wahrscheinlich dann rausfliegen.
Das kommt drauf an, wenn die für den Verlauf des Gesprächs relevant sind, wenn sie so zum Rhythmus des Gesprächs gehören, dann bleiben die drin.
Okay. Gut, genug über Stay Forever geredet. Wir wollten uns nämlich zum eigentlichen Thema jetzt mal rüber begeben. Wir wollen mal so ein bisschen über die Spieleverlagsbranche reden, was da so im letzten Jahr passiert ist. Manches hat ja auch schon ein bisschen seine Wurzeln früher gefunden. So ein bisschen über den Stand des Spielejournalismus. Und da seid ihr beide gute Ansprechpartner, weil ihr habt ja lange auch als Journalisten an ihnen gearbeitet, lernt jetzt die andere Seite kennen. Und ich möchte euch als Einstieg mal so eine Zeitline vorlesen mit so ein paar News der letzten Jahre und dann, glaube ich, erkennt man relativ schnell schon so ein bisschen so ein Schema. Deswegen, ich fange einfach mal an. März 2011, Computec kauft Golem.de. März 2011, IDG kauft Online-Welten. März 2012, Computec übernimmt deutsches Games-Industry-Biz. März 2012, IDG kauft Krawall.de. April 2012, Computec kauft Bochumer Live Emotion Verlag. Juli 2012, Online-Welten, was zu dem Zeitpunkt dann natürlich schon zu IDG gehört hat, kauft Area Games. Und jetzt im Dezember 2012, Computec übernimmt 4Players. Das heißt, ich habe irgendwie das Gefühl, da ist so eine unheimliche Verdichtung hat da im letzten eineinhalb Jahren so stattgefunden. So dass so ein bisschen so der Anschein von Vielfalt noch erweckt wird, jetzt Print und Online, aber eigentlich gehört alles einigen wenigen Verlagen.
Anfang der 2000er hat IDG die Abo-Stämme von PC Player und Powerplay gekauft, in relativ kurzen Abständen. Mhm. Hätte man auch sagen können, das war auch irgendwie, wie viel, 6 Monate auseinander oder sowas, vielleicht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Ja.
Die Joker-Abonnenten auch, oder?
Die Joker-Abonnenten auch, die damals. Fahren die nicht über einen Umweg? Nein, ist egal. Also jedenfalls hat diese IDG hat für die GameStar in relativ kurzen Abständen diese drei großen Abo-Stämme gekauft. Und da hat auch jeder gesagt, es ist aber hier, meine Herren, diese große Konsolidierung, die in der Printbranche einsetzt, das ist ja mal der Killer. In 3 Wochen gibt es keine Zeitschriften mehr.
Aber das
hat sich nicht so bewahrheitet.
Das ist ein guter Vergleich, den Gunnar da zieht, denn die Konsolidierung im Printmarkt ist ja schon eine Weile her, aber im Print ist es in der Regel so, dass die Magazine eingestellt werden und die Abo-Stämme übernommen werden, die Leserzahlen. In Online sieht man das nicht so häufig, aber im Wesentlichen ist das jetzt eine ähnliche Entwicklung, die wir da gerade erleben, dass also die marktdominierenden Medienhäuser genügend Geld extra haben, um ein paar der Satellitenseiten aufkaufen zu können. Das Interessante ist aber, wie gesagt, die bleiben in der Regel erhalten und zumindest bei den Beispielen, die du jetzt gerade vorgelesen hast, das ist ja auch noch nicht so lange her, dass die gekauft wurden, kann ich als Außenstehender keine Änderung der redaktionellen Ausrichtung feststellen. Also für einen regelmäßigen Leser von zum Beispiel Golem.de hat es keinerlei Auswirkungen, sichtbare Auswirkungen bisher, dass die jetzt ein anderes Mutterhaus haben als vorher.
Genau, also ich wollte das ja auch nur mal als Debattenbeitrag in den Raum stellen, weil man muss natürlich sich dann fragen, ist das ein Problem? Gibt es da Probleme? Oder ist das eigentlich vielleicht eher sogar irgendwie, hat das Vorteile, weil eben diese Seiten dann zentral vermarktet werden können und dass die Gefahr, dass es da irgendwie Überschneidungen gibt oder nur, dass der Anschein von Kritikvielfalt geweckt wird, ist gar nicht gegeben.
Ich meine, es sind Spieleseiten. Ich meine, China, Sack Reis. Wow, es gehören halt 2 Spieleseiten zusammen. Also mir hat es damals einen schweren Schlag versetzt, als in der Schlacht zwischen MCV und Gamesmarkt, für den einer von uns dreien hier ja hauptberuflich schreibt, die MCV eingestellt wurde. Da war plötzlich 50% der Handelspresse war plötzlich weg. Ja, war plötzlich ein mächtiges Haus, hat sich da konsolidiert. die unabhängigen Meinungen haben gefehlt. Und dann ist genau das passiert, was jetzt auch passieren wird oder würde, wenn sich herausstellt, dass da so eine Meinungshegemonie eintritt. Ja, dann kommt halt ein anderes. Ja, dann war die ganze Zeit war dann halt der Games-Markt als in der deutschen Handelspresse alleine, wenn du mal die unwichtigen Blätter aus dem Norden abziehst. Und und dann plötzlich kam aus dem Nichts eine relativ gern gelesene, unabhängige Indie-Zeitung namens IGM. Und Kasching war das wiederhergestellt, hatte mal wieder starke Meinungen. Und genauso wird es hier auch sein. Wenn jetzt plötzlich, was ich ums Verrecken nicht glauben kann, die Vorstellung allein, 4Players auf die Wertungslinie der PC Games einschwingt, dann wird es halt was anderes geben. Dass das wieder ein bisschen ausgleicht, glaube ich. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es nicht genug Spielezeitschriften gäbe, beziehungsweise genug Spielemagazine.
Ja, das ist echt ein guter Punkt. Also das sieht jetzt, nachdem das ein paar größere Player wie Golem wie 4Players sind, die da eingegliedert wurden in diese, ich traue mich nicht das Imperien zu nennen, sondern einfach in diese Verlagshäuser, da geht leicht verloren, dass es ja noch genügend Vielfalt da draußen gibt, was die Online-Spiele-Webseiten angeht. Also wir reden von richtig großen Seiten wie Spieletipps zum Beispiel, die nach wie vor unabhängig sind, oder von Seiten, hinter denen dann auch größere Häuser stehen, wie Eurogamer, das ist ja eine Dependance von den angelsächsischen S, oder Game One zum Beispiel. Das ist halt jetzt keine, die haben auch eine Webseite, aber es sind primär eine Fernsehsendung, wo MTV dahinter steht. M-Games und selbst Gamers Global, also unabhängige Seiten, da ist die Vielfalt durchaus noch da.
Super Level, Hammer.
Ja.
Super Level, ja. Kommende Super Level Imperium.
Ja. Also ich glaube, ja, die werden auch demnächst noch ein Handelsmagazin in Print rausbringen, um da auch das Gleichgewicht wieder herzustellen. Bin ich mir ganz sicher. Muss man Fabu gleich mal Bescheid sagen, dass er das...
Und Manu und Danu und,
ja,
und Isu und Denu.
Und alle. Es ist echt schlimm mit diesen Online-Namen, dass man da dann irgendwann gar nicht mehr weiß, wie die Leute in echt heißen. Aber ja, jetzt müssen wir natürlich, ich glaube, das haben jetzt ein bisschen eigentlich vorausgesetzt, wir wissen natürlich, warum irgendwie diese Verlage auch diese Seiten einkaufen. Ist das denn jedem Leser oder jetzt Hörer in dem Fall klar, warum man überhaupt so eine Seite dazu kauft?
Mir ist das auch nicht in jedem Fall klar, ehrlich gesagt. Wir könnten jetzt auf einzelne von den Seiten deuten und ich wüsste nicht, warum sie gekauft worden sind. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass in dem Online-Markt, dass es halt um große Vermarktungspakete geht. Also man geht halt zu einer Firma und sagt, schau mal, ich kann dir 40% des Gamer-Marktes anbieten oder ich kann dir 350 Millionen Ad-Impressions aus dem Gaming-Markt anbieten. Und dann ist so da ist so ein irrationaler Prozess hinter, dass die Firma, an die man das verkauft, die braucht natürlich nur einen Bruchteil davon, kauft aber trotzdem gerne von dem, der alles hat, aus Gründen, die mir nicht klar sind. Und deswegen ist es in der Regel ganz gut, wenn man halt große Pakete schnüren kann. Und je mehr Imperien-Bestandteile man hat, ist ja wie in einem Computerspiel, desto hübscher kann man solche Pakete schnüren. Genau. Ob man, das ist der eine Hauptgrund, glaube ich. Und es gibt natürlich noch ein paar andere Gründe. Manchmal gibt es halt Fälle, wo man einfach die Leute, die diese Webseite betreiben, gerne bei sich in der Firma hätte, die aber nicht kommen, wenn man die abwirbt, sondern die halt einfach mit der Firma kommen müssen. Das ist ein klassisches Phänomen, so im Start-up-Markt kaufen halt große Firmen immer kleine und zwar nicht wegen des Produktes, das die haben, sondern wegen der interessanten Leute, damit man die hat. Und so ein bisschen ist es auch so. Ich würde mal mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, krawall.de ist nicht gekauft worden wegen der großartigen Ad-Impressions, die Seite ausliefern kann, sondern auch und vor allem wegen André Peschke.
Mhm. Ja, also Gunnar hat vollkommen recht, wenn er diese Skaleneffekte beschreibt bei der Vermarktung. Das ist mit meiner Meinung nach mit Sicherheit der Hauptgrund. Und das Interessante dabei ist, dass die inhaltliche Ausrichtung der Seiten auch keine so große Rolle spielt, solange das halt irgendwie mit Gaming in Verbindung steht. Das ist für die Vermarktung ja vollkommen wurscht. Da geht es tatsächlich nur um die reine Reichweite, also um die Userzahl, die man damit anspricht.
Wenn die eine sehr eigene und auch gerne abweichende Meinung haben.
Stimmt, also komplementär zum Portfolio.
Das ist ja. Das Problem ist ja, das war ein Problem, dass die Computec-Zeitschriften oder Webseiten eine Weile lang hatten, zumindest in der Wahrnehmung, dass die überschneidende Lesergruppen hatten. Ja, dann hast du halt gesehen, PC Games Hardware hat so und so viele Leser, aber keine Ahnung, 25% davon kriege ich auch mit der Werbung, die ich auf PC Games schalte. Und dann denke ich mir, na, warum soll ich denn da hingehen? Ich habe doch die Leser eh schon gekriegt. Und dann musste man sozusagen die Reichweiten in der ARC-Aufzählung voneinander abziehen, teilweise, um auf eine reale Computec-Reichweite zu kommen. Und je mehr ganz andere Bestandteile die in ihrem Portfolio haben, desto frischere Leser kriegen sie sozusagen rein, die keine Überschneidung mit ihren bisherigen haben. Und das erhöht dann wirklich signifikant die Gesamtreichweite. Deswegen war es, finde ich, sehr clever damals von den Computecs, die Golem zu kaufen. Ganz andere Leserschaft, aber funktioniert nicht so anders. Ganz anderer Vermarktungshebel, hat sich, glaube ich, nach allem, wenn ich das Grinsen der Beteiligten richtig deute, ganz gelohnt für die Herren aus Fürth. Und ähnlich war es bei IDG mit Online-Welten. Ganz anderer Schwerpunkt, andere Leserschaft. War, glaube ich, auch ein cleverer Move.
Dann kommt, was noch dazu kommt, aber in viel kleinerem Maße sind so leichte Synergieeffekte bei Backend-Architektur zum Beispiel, dass du auf einen Server zugreifen kannst oder dass du Software auf einmal für mehrere von diesen Seiten kaufst. Und wie gesagt, in kleinem Maße auch zum Beispiel beim redaktionellen Einsatz, dass du sagst, okay, wir haben hier 3-4 unterschiedliche redaktionelle Seiten und da findet ein Event statt, das nicht so wahnsinnig wichtig ist. Da reicht es, wenn ein Redakteur dahin geht aus unserem Verlagsimperium sozusagen und nicht alle 4 Seiten da jemanden hinschicken. Das gilt aber in der Regel nur für die kleinen, unwichtigeren und bei großen Events oder bei Messen oder sowas hat dann doch wieder jeder einzelne Berichterstattung. Im Gegensatz zum Beispiel zu Print, wenn wir so Hefte wie PC Games, PC Action, gut, gibt's jetzt nicht mehr, oder auch die GameStar GamePro anschauen, die haben viel stärkere Kombinationen. Da ist in der Regel ein Redakteur für beide Zeitschriften zuständig. Also auch das wieder mit Ausnahmen, das kann man nicht so pauschalisieren. Aber da sind natürlich die redaktionellen Kosten noch viel höher. Und da sie bei Online-Redaktionen deutlich günstiger sind, kann man dann besser diese Synergieeffekte nutzen.
Gunnar, du hast jetzt schon ein paar Mal vor einigen Minuten das Wort Paket und Gesamtpaket in den Mund genommen, und weil da ist mir nämlich aufgefallen, dass bei diesem, gab es doch diesen ominösen Whistleblower-Blog, der dann genauso schnell wieder weg war, wie er da war, und wo dann eigentlich das Nachhinein eher amüsiert betrachtet wurde, weil das ja offenbar nur eine Luftnummer war. Aber da war einer der ersten Einträge, ging um dieses Gesamtpaket. Also das heißt, den Begriff hast du jetzt auch ein paar Mal verwendet. Ja. Ich weiß nicht, ob du den genauso verwendet hast, wie er da beschrieben wurde. Also dass im Prinzip eine Anzeigenkampagne gleichzeitig über ein bestimmtes Spiel vereinbart wurde mit 4-5 Vorschauen und dann ein großer Test, der mindestens eine 80 plus kriegt oder sowas. Jetzt kann ich sagen, ich habe sowas nie erlebt, aber ich möchte nicht ausschließen, dass sowas passiert ist, aber vielleicht könnt ihr da mehr dazu sagen.
Ich kann auch nur sagen, ich habe das nie erlebt, ich möchte nicht ausschließen, dass sowas passiert ist. ich sag mal, es ist fast überall so im Journalismus, dass man, dass heutzutage versucht wird, redaktionelle Seiten noch draufzulegen auf die Anzeigenpakete. Das ist oft so von den, also auch wenn, ich bin ja auch in der Industrie jetzt und auch mal auf Käuferseite bei solchen Gesprächen und so. Ja Gott, 2 Seiten kriegen wir dann schon hin zu ihrem Produkt oder so. Das geht aber natürlich eh nur, wenn das Produkt auch gut genug ist. Ja, also die Redaktionen machen das dann schon, irgendwie denken sich, naja, das ist so ein bisschen was, es gibt halt irgendwas, es werden Sachen verkauft, versucht zu verkaufen, die man vielleicht gar nicht verkaufen müsste, und es werden auch Sachen verkauft, die gar nicht verkauft werden können. Also die Redaktion geht zur Anzeigenabteilung, zum Beispiel, um mal ein Szenario, ein fiktives zu entwerfen, und sagt, pass mal auf, wir machen jetzt demnächst 3 Seiten über Daniels Raumerschiff. Das ist ein super Produkt, geh doch mal zu den Raumerschiff-Leuten und sag denen das, vielleicht kriegst du dann einen Dreh hin. Und dann geht der Anzeigentyp hin und sagt, Alter, hier, das Daniels Raumerschiff, gefällt auch der Redaktion ganz gut, wir sind aufmerksam geworden, wir glauben, das passt fantastisch zu unserer Zielgruppe. Da würde ich Ihnen mal raten, in Ausgabe 5 machen Sie mal so 3 Seiten Anzeigen. Ich gebe Ihnen noch ein bisschen Online-Werbung obendrauf. Und ach, wissen Sie, für Sie 3 Seiten Redaktion lege ich noch drauf. Und dann die Leute bei Daniels Raumerschiff denken, Alter, 3 Seiten habe ich nie gekriegt. Das ist ja Hammer. Das kaufe ich. Ne? Und dann ist, das ist natürlich alles ein bisschen cheesy, aber da ist nichts passiert, was nicht so und so passiert wäre. Um mal ein Szenario zu sagen. Also grundsätzlich meine ich mit Paket erstmal Anzeigenpakete, und das heißt halt Banner, Printseiten und Video. Das ist erstmal ein Paket. Ja, und dann gibt es Advertorial-Formate und redaktionsnahe Formate, aber ich sehe jetzt nicht, dass hier im großen Stil Wertungen oder sowas verschachert werden oder irgendwas. Ist auch echt nicht wichtig genug. ich würde dafür nicht zahlen aus Industrieseite.
Okay. Wir haben bei der GameStar zu Gunnars und meiner Zeit immer penibel genau darauf geachtet, dass die Vermarktung von, also die Anzeigen, Marketingpakete und die redaktionellen Inhalte komplett getrennt waren. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir da jemals was vermischt haben, vor allen Dingen in Print. Was aber stattfindet, und da kann man jetzt drüber streiten, ob das legitim ist oder nicht, sind, dass strategische, langfristige Richtlinien, redaktionelle Richtlinien auch davon beeinflusst werden, wozu man Anzeigen verkaufen kann und was nicht. Wir haben zum Beispiel über Jahre immer wieder, ist die Anzeigenabteilung zu uns gekommen und hat gesagt, wir könnten so viele Anzeigen über Filme schalten, wenn wir nur redaktionelle Inhalte über Filme hätten. Das liegt doch so nahe, die ganzen Gamer schon auch Filme macht, schreibt doch da mal was, Filmkritiken und sowas. Was wir in Print immer abgeblockt haben, weil es totaler Quatsch war. Aber wenn du dir Webseiten anschaust, da gibt es nicht wenige, wie zum Beispiel auch GameStar.de, wo natürlich auch Filmkritiken drauf sind. Und das hängt nicht in erster Linie damit zusammen, dass das Game interessiert. Das hängt in erster Linie damit zusammen, dass Anzeigenabteilungen das Gefühl haben, das gut vermarkten zu können. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, lasse ich mal dahingestellt.
Nein, das war ein Mythos. Das haben sie uns immer gesagt.
Aber das, finde ich, ist doch auch irgendwo ein Missverständnis auf Seite der Anzeigenschaltenden, dass du deine Werbung nur da schalten kannst, wo du gleichzeitig auch redaktionelle Berichterstattung hast. Also
natürlich.
Die Gamer, die sich auch für Filme interessieren, den kann man doch auch neben einem Spieletest in den Werbung für einen neuen Film hinstellen und dann nehmen die das auch wahr und sagen sich, ach guck mal hier, der neue Batman kommt raus, den finde ich bestimmt toll, den gucke ich mir mal an. Und das bedeutet doch nicht automatisch, also der Inhalt muss doch nicht automatisch zur Werbung passen, das ist ja auch so ein bisschen so ein Missverständnis. Naja, das
ist eine Frage von affinen Zielgruppen. Also natürlich guckst du, dass du irgendwo hingehst, wo du keinen Streuverlust hast. Und also Streuverlust ist ein Begriff aus der Werbung und das ist halt, du schaltest eine Anzeige irgendwo und 75% interessieren sich nicht dafür, weil du ein Zahnpasta-Hersteller bist und du aber im neuen Haribo-Magazin inseriert hast. Und in einem Gaming-Magazin für Games zu inserieren, suggeriert ja erstmal, auch wenn es da natürlich Genrevorlieben gibt, dass du 0% Streuverlust hast. Und wenn du daneben eine Filmanzeige hast, hast du ja potenziell einen höheren Streuverlust, weil vielleicht interessiert sich nicht jeder für Filme, theoretisch.
Ja, aber warum würde sich das ändern, wenn du jetzt eine Seite Filmbesprechung hast hinten im Heft? Warum würde jetzt deswegen dann die Filmwerbung vorne im Heft besser wahrgenommen?
Naja, weil dann die Redaktion dich anlügt und sagt, das ist die meistgelesene Seite im Heft, die Leute finden das super, da stellen wir dich daneben.
Okay, ja, verstehe ich. Was du jetzt, also ihr habt jetzt vorhin gesagt, ja, es ist durchaus gar nicht so verkehrt, wenn man so verschiedene Seitentypen im Portfolio hat, damit sich die Leserkreise auch nicht so überschreiten. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, dass, wenn man sich mal die US-Seiten, die großen US-Seiten im Gaming-Bereich anschaut, also ein Kotaku, jetzt das neue Polygon, dann Rock Paper Shotgun und Videogames 24/7, wie sie alle heißen, das sind alles Blogs, also in Blogform geführt. Natürlich steht da eine Redaktion dahinter, die auch redaktionell arbeitet, aber es ist eher bloggig, wenn ich es mal so sagen darf. Und in Deutschland ist dieses, wir haben News, wir haben Vorschauen, wir haben Tests, wir haben vielleicht noch eine Report-Sparte, noch immer sehr verbreitet. Also wenn man sich da umguckt, ist dieses gleiche Schema durchaus noch überall gängig. Und warum ist das so, eurer Meinung? Also warum tickt da Deutschland irgendwie noch anders? Und beziehungsweise die Anschlussfrage, warum hat noch kein großer deutscher Verlag auch mal so ein Blockform probiert? Also warum gibt es kein deutsches Kotaku?
Aber die Blockform ist doch nicht das Spezifische daran. Das Spezifische daran ist in Amerika, also da geht es nur darum, wer die Player sind. Ob das jetzt eine Blogform hat oder wie GameSpot eine eher magazinige Form, ist, glaube ich, total wurscht. Und ich glaube auch nicht, dass das den Unterschied macht aus User-Sicht. Der Unterschied ist, in Deutschland haben wir halt im ganzen deutschsprachigen Internet bei den berichterstattenden Seiten, also deutschen Journalismus, ich benutze das Wort im lockersten möglichen Sinne für das, was hier in Deutschland passiert, haben wir überall die Printmarken. Spiegel.de, Chip.de, GameStar.de, alles große Online-Marken, größer als fast alles andere, was in dem Bereich ist, alles aus Print. In Deutschland war Print viel stärker als in den USA, schon immer. Man muss mal sich kurz vor Augen führen, dass die GameStar Print, bis die Computerbildspiele rauskamen, das meistverkaufte PC-Magazin der Welt war. So, also PC Gamer USA war nicht stärker, trotz einem viel größeren Markt. Und dann kam die Computerbild und hinterher ist ja auch noch, und Game Informer ist ja dann auch noch sehr groß geworden mit verschiedenen Deals. Dann war das vorbei mit der Welthegemonie und der Weltherrschaft. Aber Deutschland ist halt Print viel stärker gewesen und das hat in Online ausgestrahlt. Deswegen haben wir jetzt in Deutschland überall Printmarken im Online. Also viele haben es auch versaut, aber viele sind halt ja auch jetzt einfach da und haben es geschafft sozusagen. Und in den USA gab es nicht die allumfassende Fernsehmarke durch diese völlig zerfaserte Fernsehstruktur. Es gab nicht eine allumfassende Printmarke durch den total zerfaserten Printmarkt, der im Wesentlichen damit zusammenhängt, dass das große Land das unrentabel macht, Druckwerke zu verschicken, ne? Und zu distribuieren, genau. Und deswegen war der angelsächsische Markt war viel einfacher, da mit Online-Marken reinzugehen und neue Online-Marken zu entwickeln. Und da hat sich halt alles entwickelt. IGN ist ja auch eine neue Marke da, vergleichsweise zu Spiegel.de oder so. Ja, und dann kam GameSpot und Kotaku und das ist die Blogform, ist eher Zufall, weil man halt so ganz schnell starten kann halt. Inhaltlich ist auch ein Imperium jetzt, also die Leute, die hinter Kotaku stehen.
Ja, das ist ein Gawker-Netzwerk. Ne?
Lass mich noch einen Satz hinzufügen, Entschuldigung, dann beende ich den Monolog auch. Das Einzige, was davon wirklich, wirklich, finde ich auch heute noch sehr von der Struktur her ein Block ist, ist Rock Paper Shotgun. Was halt einfach so ein Spielejournalisten-Ding ist. So. Die vier coolsten Spielejournalisten Englands, die auch unter den fünf coolsten Spielejournalisten der Welt sind, haben halt ein gemeinsames Blog gemacht, mal so angefangen und jetzt ist das kommerziell geworden, dadurch, durch den Erfolg.
Ich finde die Darstellungsform und die inhaltliche Ausgestaltung im Unterschied der angelsächsischen Medien zu den deutschen heißt natürlich auch eine kulturelle Geschichte. Hier in Deutschland gibt es eine starke Tradition und eine Publikumsaffinität zu Nachrichtenjournalismus, zu faktenbasierten Journalismus, dem Wiedergeben von dem, was passiert ist. Und im angelsächsischen Raum gibt es eher eine Tendenz hin zu einem Meinungsjournalismus, wenn ich das mal so salopp sagen darf, oder einem analytischen, einordnenden, berichtenden Journalismus. Und das schlägt sich natürlich auch dann in dieser eher essayistischen Form nieder, die leicht blockartig wirkt.
Kolumnen. Die typische Form des angelsächsischen Journalismus ist die Kolumne. Und zwar die Kolumne mit Bild und Name. Das ist da viel stärker als hier. Ja. Und das überträgt sich natürlich viel leichter auf eine Blockform.
Ja, aber ich verstehe schon, dass man sagt, das ist einfach historisch so gewachsen, das ist einfach aus der Tradition, dass man eben einen Blog einfach schneller aufziehen kann und daraus sind diese großen amerikanischen Netzwerke entstanden, weil sie eben auch nicht die Konkurrenz hatten, die etablierten Dickschiffe, die aus dem Print kamen. Ja. Kommen wir doch mal auf den Elefanten, auf den rosa Elefanten im Raum, den man ja immer irgendwie dann, wenn man schon mal Christian in einem Blog, in einem Podcast zum Thema Spielejournalismus hat. Dein Artikel Mehr Geist, bitte, liebe Games-Tester, aus dem November.
Was hast du jetzt davon, Christian?
Ja, genau. Ich rede über nichts anderes.
Für immer, Mann. Für immer.
Ja, ist ja so. Der hat ja damals schon echt für viel Aufmerksamkeit gesorgt und der wird ja auch heute noch stellenweise zitiert oder wird heute nochmal drauf Bezug genommen. Deswegen, hat sich denn was getan seitdem? Oder vielleicht magst du jetzt mal so eineinhalb Jahre später, nicht ganz eineinhalb Jahre, so ein Fazit ziehen, ob sich was geändert hat oder?
Im institutionalisierten Journalismus, also in den Fachmedien, sehe ich keine große Änderung. Was natürlich schön ist, ist zu sehen, dass neue Player, wenn man das so salopp sagen darf, in den Markt kommen, die eine eher angelsächsische Ausrichtung haben. Dazu gehört Superlevel natürlich als erfolgreiches Blog im Internet, das sich vor allen Dingen mit Indie-Spielen beschäftigt und das sehr meinungsgetrieben ist, sehr vielfältig und bunt, das gefällt mir ausgezeichnet. Und Gunnar und ich haben ja auch Artikel beigetragen, Essays beigetragen zu diesem WASD-Magazin, das jetzt in der zweiten Ausgabe erschienen ist, das in keiner Form irgendwie eine Konkurrenz für den etablierten Spielejournalismus darstellt, momentan noch nicht, aber zumindest eine sehr gute und notwendige Ergänzung dazu, weil es aus einer Reihe von wirklich ausgezeichneten Autoren erlaubt, einen anderen Blick, einen essayistischen Blick, einen analytischen Blick auf die Spiele zu werfen. Und ich meine, dass diese Pflänzchen jetzt sozusagen hier wachsen, das ist sehr vielversprechend und ich hoffe, dass wir da in Zukunft dann, dass das überschwappt, also auch in den Mainstream-Journalismus, Spielejournalismus und dass wir da mehr Vielfalt sehen.
Aber du kannst jetzt, oder würdest du theoretisch sogar so weit gehen und sagen, die WASD ist jetzt so die Antwort auf das, was du gefordert hast? Oder wäre das zu viel reininterpretiert?
Das wäre zu viel rein interpretiert, weil es mir schon darum ging, den Mainstream-Spielejournalismus, wie wir ihn bei GameStar zum Beispiel haben, vielfältiger zu machen. Die WASD ist hat wieder eine ganz andere Ausrichtung, richtet sich an ein anderes Publikum und ist auch nicht, die beschäftigt sich ja nicht mit Tagesgeschehen. Und mir geht es schon auch um den tagesaktuellen Spielejournalismus, um tatsächlich den, ja, weißt du, Journalismus, wie man es halt versteht, nicht nur an das schöngeistige Aufarbeiten von irgendwelchen Metathemen, und die WASD als halbjähriges Magazin ist natürlich sowas, sondern halt an den auch den investigativen Journalismus, der es ernst nimmt, seine Branche zu begleiten. Und zwar nicht nur die Produkte, die diese Branche hervorbringt, sondern auch ihre ganze Wesensart, ihre Netzwerke, ihre Strukturen, das zu hinterfragen. Also auch dieses, ja, das Investigativ-Analytische. Und das fehlt uns in Deutschland noch immer sehr stark.
Auch über Mainstream-Produkte zu reden. Ich meine, die WASD ist sehr schön und ich lese sie gerne, aber das ist natürlich im weitesten Sinne Feuilleton. Und mit Feuilleton, ich spreche das extra falsch aus, kann man mich jagen. Ja, diese ganze Debatte um das Spielefeuilleton, oh bitte. Ja, ich will gerne über Mainstream-Produkte lesen. Schön auch über Indie zu erfahren, ist ja gut, ja, aber so sieht man auch ein Superlevel, das mal angefangen hat als Indie-Linkschleuder und sich jetzt ein bisschen verbreitert. Ich will aber auch was über Mainstream-Sachen reden und da die ganze Debatte über die Industrie, über wie das gemacht wird, was da für Leute hinterstehen, all das. Und ich finde, ich weiß nicht, warum es nicht ein deutsches Rock Paper Shotgun gibt. Das müsste es eigentlich geben. Und wenn jetzt nicht bald eins kommt, dann mache ich selber mit Christian und dir. Jetzt mal, also Rock Paper Shotgun ist eine unfassbar brillante Seite und kann mir nicht vorstellen, dass es auf Deutsch nicht gelesen würde. Es erreicht natürlich auf Deutsch nicht diese Breite, weil der deutsche Markt einfach ein bisschen anders funktioniert und weil der deutsche Markt einfach nicht so groß ist.
Genau, das war ja vorhin meine Frage, warum probiert das kein deutscher Verlag?
Warum sollten das Verlag, das ist ja auch in anderen Ländern nicht die Verlage, immer dieses Deuten auf die Verlage. Ja. Warum soll denn das ein Verlag machen?
Ja, weil ich meinte, die können sich's halt leisten und die können es sich durchaus auch mal erlauben, in ihrem Portfolio vielleicht nicht mal den großen Geldbringer einzuhaben, sondern einfach sagen, hey, wir haben da das gehört auch zu unserem Gesamtangebot, was wir dann für Pakete anbieten können.
Nein, das ist überhaupt nicht das Interesse von Verlagen, da Kleinangebote zu machen. Große Häuser oder große Firmen im Allgemeinen. Ja? Warum hat EA so spät angefangen mit Mobile-Spielen? Warum macht kommt Minecraft nicht von Big Point? Ja, weil kleine Produkte, kleine Pflänzchen, vorsichtige Versuche, neue Formen, ist was in etablierten großen Firmen wahnsinnig schwierig zu machen ist. Und zwar hat das damit zu tun, dass es eine begrenzte Anzahl an Leuten gibt, die da was entscheiden können. Also oft zu viele, wenn man sich große Firmen anschaut, aber ja trotzdem, da gibt es halt Entscheidungsstrukturen. Und dann bin ich halt der CEO, sagen wir mal, von Slickpoint, einer großen, namhaften Spielefirma aus Süddeutschland und denke mir, schau, da habe ich halt vier große Spiele, die gut laufen, große Online-Spiele, MMOs, und wenn ich jetzt da meine komplette Kraft reinstecke, und hol da 3% mehr Umsatz raus, dann sind das siebenstellige Beträge. Und wenn ich jetzt einen Teil meiner Kraft auf dieses neue Pflänzchen da tue und mache noch dieses und jenes neu, Indie, cool und ein 99-Cent-Spiel auf Android, dann ist meine Zeit schlecht eingesetzt, weil das nicht den Umsatz bringt für das Gesamtprojekt. Und deswegen tun sich große Firmen so schwer mit kleinen Projekten. Das muss man dann halt irgendwie outsourcen und ausgliedern. Und ehrlich gesagt, für große Firmen ist es am besten, am effizientesten, sich anzugucken, dass es jemand anders macht, dass der Schmidt oder der Raumer oder der Lott sich irgendwie ein cooles Format ausdenken, das halt machen. Und wenn Stay Forever dann halt 1 Million Zuhörer hat, dann kommt irgendwer und kauft es. Und das ist das Effizienteste für einen Verlag. Das ist am besten investierte Geld, besser als das selber zu machen.
Große Häuser sind generell nicht experimentierfreudig und sie haben eine erstaunliche Beharrenskraft, wenn es darum geht, bei dem zu bleiben, was sie bisher schon gut gemacht haben und womit sie bisher Geld verdienen. Und wie Gunnar zu Recht sagte, dann brauchst du halt ein kleines. Also zum einen sind ja bei Technologiewechseln nie die etablierten Firmen der alten Technologie, die dann auch die großen der neuen sind. Also im Gaming zum Beispiel, wenn eine neue Plattform wie Facebook kommt, dann ist es halt eine neue Firma wie Zynga, die da groß ist und nicht Electronic Arts, zumindest am Anfang nicht. Oder wenn Mobile kommt, dann sind es kleine Firmen wie Floor Games, sagen wir mal, eine sympathische kleine Mobile-Spielefirma.
Mannheim. Floor Games aus Mannheim.
die dann eben auch das, den Mut hat und auch den Anspruch haben muss, experimentell zu sein und zu gucken, womit sie möglicherweise ein neues Publikum erschließen kann. Und das wird bei den großen Firmen erstmal nicht passieren.
Ja, weil große Firmen ja auch eben oft sehr verkrustet sind. Also da werden dann erst 35 Strategie-Meetings anberaumt mit verschiedenen Abteilungen und jeder, wenn man dann irgendwas Neues probieren will, muss da jeder erstmal seine Meinung dazu sagen und dann muss es vom Vorstand, der muss es dann gegebenenfalls noch von USA irgendwie absehen lassen, ob er da Geld kriegt und dann, ja, bis dann irgendwann was passiert ist, ist dann Singa schon da und hat Facebook
eingeladen. Das hat auch was mit einem gewissen Geschmack zu tun, den Häuser haben. Große Häuser, die haben dann eine Geschichte und zu dieser Geschichte gehört ein gewisser Geschmack. Das Haus mag bestimmte Sachen, das Haus weiß, dass bestimmte Sachen funktionieren. Der Geschmack eines großen Unternehmens wird logischerweise mainstreamiger, ja, weil es eine große Zielgruppe adressieren. Und es gibt dann vielleicht in einem Haus wie EA niemanden, der Bock gehabt hätte, The Binding of Isaac zu machen. Oder Spelunky oder was weiß ich, ein insert absurdes Indie-Game hier. Oder Super Meat Boy oder sowas. Hätten sich gesagt, komm, ist doch so schwer. Ich sehe schon die ganzen Leute uns den Kopf abreißen. Und das ist auch so. Wenn dann EA Super Meat Boy rausbringen würde, oder Spelunky oder irgend so ein richtig schweres Spiel, dann würden die EA-Käufer, die auch was erwarten unter der Marke EA, sagen hier, ihr sagt, was ist denn hier los? Na, das kommt dann halt von anderswo. Hm.
Also ein bisschen auch die Angst, dass man sich dadurch irgendwie die etablierte Zielgruppe verprellt und
ja, es ist halt auch schwierig. Wie gesagt, es passt halt auch nicht. Die haben dann die Leute dafür auch nicht. Und es ist auch immer eine Frage von Zeiten. Also es gibt nur bestimmte Zeiten in der Entwicklung eines Marktes, wo solche Produkte reinpassen. Mhm. Also die Theorie geht, dass sie bei Mobile jetzt gerade vorbei ist, die Zeit der Indies. Und dass jetzt halt die Zeit kommt der großen etablierten Marken.
Aber dann sind die Indies schon wieder weitergezogen, oder?
Ja, oder halt haben dann keinen Markt mehr.
Also, es kommen mehr neue Plattformen. Also zum einen leben die Indies natürlich extrem auf offenen Plattformen wie dem PC. Deswegen ist das ja das Indie-Paradies. Und auf geschlossenen Plattformen ist es dann immer ein bisschen schwieriger. Aber es kommen ja ständig neue Plattformen. Wer weiß, was als nächstes sind, vielleicht dann die Smart-TVs und das Streaming und sowas. Und da wird es dann wieder eine Gründerszene geben und da wird dann wieder eine neue Firma vorne dran sein und höchstwahrscheinlich keine der großen Namen, die wir jetzt kennen.
Zu neuen Plattformen gehören ja auch immer neue User. Ja, das ist, ich finde, bei Mobile hat man es relativ exemplarisch gesehen, ist ja jetzt noch nicht so alt, kann man ganz gut sich anschauen. Die ersten 3 Jahre Mobile waren halt geprägt von Indie-Firmen und aber auch von Leuten, die gerne Indie-Spiele kaufen. Oder weil das sind natürlich die Early Adopter sind sozusagen, die man immer nennt. Ja, die Leute, die halt als Erste auf die neue Plattform gehen, die da was ausprobieren wollen, die ihre Plattform so wahnsinnig lieben, dass sie bereit sind, auch absurdeste Sachen auszuprobieren. Ein Spiel, in dem man die ganze Zeit nur gerade auslaufen muss, das ist ja verrückt. Ja, man hält gar nicht an. Also, komisch. Ja, und dann Temple Run. In einem aztekischen Setting. Ja, es kommt ja nie durch so ein Meeting bei EA durch, so ein Spiel. Und das gehört aber auch dazu, da trifft sich eine bestimmte Szene mit einem neuen Geschmack oder neuen Ideen und ein Publikum, das dafür total bereit ist. Und das Publikum von den großen Firmen, das kommt später. Ja? Wenn dann der große Massenmarkt reinschwappt, und die dann zählen plötzlich die Marken wieder. Mhm.
Ja, also stell dir mal vor, jemand hätte ein Spiel durchgewunken, wo man mit Vögeln auf Schweine schießt. Also das ist ja
zum Beispiel komisch, nicht?
Aber Christian, du wolltest was sagen, Entschuldigung.
Genau, um das nochmal auf die Verlage dann wieder zurückzubringen und deren Situation, ist natürlich auch so, dass GameStar-Leser zum Beispiel eine ganz bestimmte Erwartung daran haben, was sie über Spiele lesen wollen und das finden sie in GameStar, deswegen sind sie ja GameStar-Leser. Und es ist natürlich jetzt schwierig, diese Zielgruppe zu nutzen, um ihnen ein neues spielejournalistisches Produkt vor die Nase zu setzen, weil die ja eigentlich ganz zufrieden sind mit dem, was sie da schon haben. Also Verlage arbeiten halt primär mit der Zielgruppe, die sie gerade haben und haben es auch schwierig, dann neue zu erschließen.
Man unterschätzt natürlich manchmal die Zielgruppe, zugegeben. Also es waren größere Richtungsdebatten innerhalb von GameStar, ob was man der Zielgruppe zumuten kann, ob man denen jetzt, keine Ahnung, 3 Seiten Test Indie spielt oder ob man nochmal 25 Seiten Diablo machen muss und so. Und das natürlich schon, auch wenn man da Entscheidungen zu treffen hat, im Zweifel entscheidet man sich für das, wo man denkt, das funktioniert schon, das ist das Bewährte.
Wobei ich muss nochmal eine Lanze brechen für GameStar, weil wir da vergleichsweise große Freiheit genossen haben, Experimente, zumindest kleine Experimente aus der Redaktion rauszutragen. Also zu unserer Zeit zu Sachen wie die Expertengespräche zum Beispiel, die ja nun gar nichts mehr mit GameStar zu tun hatten. Aber auch heutzutage sowas wie, dass GameStar-Redakteure GameTube machen dürfen, also ein Let's Play-Channel auf YouTube oder sogar die High-Five-Geschichte, auch wenn jetzt natürlich ein Geschäftsvertrag mit YouTube ist. Aber es ist ja schon ein riskantes Experiment, das aber daraus kommt, dass es diese kreative Energie bei GameStar gibt und auch die Leute, die das Talent haben, sage ich einfach mal, um sowas umzusetzen. Und das ist nicht überall der Fall. Aber letztendlich ist es halt immer eine Ressourcenfrage. Solange solche Experimente, gerade wenn sie ein bisschen riskant und indie sind, nichts kosten, okay, kein Problem, oder nichts kosten, außer ein bisschen Arbeitszeit. Aber sobald man da Leute voll draufsetzen müsste, die dann irgendwo anders fehlen oder um Gottes Willen sogar Geld drauflegen, wird das Ganze schon wieder extrem kritisch.
Mhm. Perfekt, Christian. Du hast jetzt absolut wahrscheinlich unabsichtlich, aber schon das Stichwort für meine nächste Frage gegeben. Und zwar.
Das war doch abgesprochen.
Ach ja, stimmt. Verrat das doch nicht. Das ist doch alles total spontan und uneingeübt hier. Nee, und zwar du hast YouTube angesprochen. Und wenn es einen, und ich zähle das jetzt mal zu diesem Oberbereich Spieleberichterstattung mit dazu, wenn es einen Boom gab letztes Jahr, der natürlich schon vorher angefangen hat, aber dann doch größer geworden ist, dann waren es ja Let's Plays. Das ist ja im letzten Jahr wirklich gigantisch groß geworden. Also so groß, dass ich habe letztens bei einer Spielefirma angerufen für ein Testmuster, was wir fürs Heft gebraucht haben. Und der zuständige PR-Mensch, der war noch im Urlaub und ich wusste nicht, wen ich da sonst noch irgendwie hätte erreichen können. Also habe ich einfach mal beim Empfang angerufen und gefragt, ob jemand da ist. Und dann wollte die Empfangsdame natürlich wissen, um was es geht. Und, Testmuster und was Gamesmarkt? Ach so, machen Sie so Let's Play-Videos, war dann ihre erste Frage. Also das heißt, das muss offenbar schon in ihrem, das ist so die erste Gedanke. Wenn jemand anruft und Testmuster haben will, dann muss das ja ein Let's Player sein, weil andere Leute scheinen ja sowas gar nicht mehr zu brauchen. Deswegen, wie habt ihr denn diesen Boom erlebt? Beziehungsweise was ist denn eure Meinung dazu, zu diesen Let's Plays?
Ich sage auch immer zu Gunnar, das ist eines der Gaming-Phänomene, die sich mir nicht mehr intuitiv erschließen. Also ich stehe da ein bisschen wie der Ochs vom Berg davor und auf einer abstrakten Ebene kann ich mir Gründe vorstellen, warum Leute sich 1-2 Stunden lang vor einen Fernseher setzen oder für einen Monitor setzen und zuschauen, wie andere Leute ein Spiel spielen. Also so ein Fremderleben, aber ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Ja. Also ich bin da wirklich ein bisschen ratlos.
Ja, geht mir genauso. Und 1-2 Stunden wäre ja noch, das wäre ja noch gut, wenn es nur 1-2 Stunden wären, aber das sind ja wirklich das 8-10 aufwärts, so lange wie das Spiel eben dauert. Und also die Zeit hätte ich, glaube ich, gar nicht, das zu spielen. Und beziehungsweise, wenn ich die Zeit hätte, würde ich sie lieber nutzen, das Spiel selber zu spielen.
Naja, es hat ja nicht jeder Zugang zu Testmustern, liebe Leute, das dürfen wir immer nicht vergessen. Und viele Leute kaufen sich halt dann ein Spiel auch nicht oder können sich das nicht kaufen. Und das ist natürlich schon so ein bisschen Ersatzhandlung. Außerdem ist es, glaube ich, einfach, es füllt die Nische, die früher MTV gefüllt hat oder Frühstücksfernsehen für gewisse Leute oder Nachmittagstalkshows. Ja, es ist halt so ein Format. Das bitte?
Berieselung.
Berieselung, genau. Ja, das ist so ein Format, das ich glaube, das schaut man sich schön. Also bin recherchemäßig auf dem, wir hatten ja bei GameStar übrigens schon den ersten Versuch für ein Let's Play-Format, ich glaube noch schon 2010, Anfang 2010, das wir natürlich schauderhaft gemacht haben im Vergleich zu anderen Let's Play-Formaten, weil wir versucht haben, das redaktionell zu fassen und auf eine Stunde zu reduzieren. Und dann haben die Leute gesagt, hey, was macht ihr denn da? Das ist ja völlig falsches Let's Play, was ihr macht. aber das ist so ein Format, dass man sich so schön guckt. So, ich habe halt dann mal ein paar geguckt, weil ich irgendwas Spezifisches über das Spiel wissen wollte, das ich so aus Artikeln nicht rauskriegen konnte. Dann war schauderhafte Leute, die da gesprochen haben, die kaum der deutschen Sprache oder auch der englischen mächtig waren und so, mit Rauschen und allem Möglichen. Und dann guckt man sie halt weiter und so. Und dann letztens habe ich bestimmt eine Stunde am Stück Far Cry 3 geguckt von, ich glaube, Salazar. Und also jetzt mal eine Stunde, nicht alle 30 oder so, gut, aber ich habe auch nicht mehr die Zeit, die ich mit 16 vielleicht hatte oder mit 25. Aber habe dem da zugeschaut, wie der fast eine Stunde lang versagt hat beim Jeepfahren. Das war super. Also hätte ich mir jetzt echt nicht, wollte einfach mal reingucken, ich habe Far Cry 3 nicht gespielt und ich werde es auch nicht spielen. Ich habe so ästhetische Erwägungen gegen das Spiel, aber ich dachte, ja, vielleicht erfährst du ein bisschen was, damit du mal mitreden kannst. Und der ist dann schauderhaft Auto gefahren da und hat sich aber die ganze Zeit über sich selbst geömmelt, wie schlecht er das macht. Und das war so super. Also es war High Comedy, hat mir gut gefallen. Und wenn es die Kollegen von GameCube, die der Name ja schon mal gefallen ist, machen, ist es halt auch echt gut kommentiert in der Regel. Ich gucke mir jetzt keine 20 Folgen an, aber so 2, 3, 4 kann ich davon schon mal gucken.
Das sind wohl Personality-Formate. Was ich auch wieder ein bisschen schwer verstehen kann, ich gebe meine Ratlosigkeit da ehrlich zu, ich schaue durchaus ab und zu mal in Let's Plays rein aus einem Informationsbedürfnis, weil ich was über das Spiel lernen möchte, es mal reinschauen oder einfach nochmal irgendwas recherchieren von dem alten Spiel. Und dann ärgert es mich immer, wenn da irgendjemand drüber quatscht. Was soll das denn? Weil meistens ist es ja auch noch schlecht. Aber offensichtlich, deswegen gibt es ja auch ein paar Stars der Szene, die das mit einer Routine und mit einer professionellen sprachlichen Qualität oder mit genügend Spontanität machen, dass die Leute diese Let's Plays auch deswegen anschauen, weil sie halt diesen Menschen mögen und ihm gerne zuhören.
Also, Leute gucken halt einfach gerne Spiele. Also ich glaube, das ist einfach, das hat man vorher halt nicht gedacht und das ist natürlich für Leute, die so viel gespielt haben wie wir und die auch lange Zeit ihres Berufslebens ja immer alle Spiele umsonst gekriegt haben oder jedenfalls Zugang zu Spielen hatten. Das ist ja nicht, dass wir keine Spiele gekauft hätten. Aber es ist halt, glaube ich, so ein bisschen schwierig, das zu verstehen, dass Leute auch einfach gerne zugucken. Ich gucke auch einfach nicht gerne zu bei Spielen normalerweise.
Ich überhaupt nicht. Ich fand das schon, als Kind fand ich das grauenhaft, wenn ich bei meinem Nachbar oder wenn die Nachbarschaftskinder irgendwo zusammensaßen, weil jemand die neuen N64 hatte und wir dann irgendein Spiel ausprobiert haben und dann haben sich doch alle um den Controller gestritten. Und dann hat man immer so Deals gemacht wie, ja, also wenn du jetzt aber zweimal stirbst, dann musst du aber abgeben, deinen Controller. Und dann hat man wirklich gekämpft, nicht das zweite Mal zu sterben, weil man nicht zuschauen wollte. Und,
ich glaube, das ist aber heute anders eigentlich. Also ich glaube auch, dass die Art Spiele, die heute so prominent sind, also ich finde halt so Minecraft kann ich auch einfach mal stundenlang zugucken, weil ich überhaupt nicht verstehe, wie die das machen. Und ich überhaupt nicht den Ehrgeiz hätte, das so toll zu machen, wie die das machen. Damit hat es ja so ein bisschen angefangen. Das ganze Let's Play-Ding ist ja mit Minecraft so richtig erst groß geworden. Und jetzt so ein Spiel, das so erzählstark ist, wie Far Cry oder auch wie die ganzen modernen Shooter, die ja alles Erzählspiele sind, worüber Christian und ich uns letztens unterhalten haben, was ich überhaupt nicht verstehe, wieso jetzt so viel erzählt wird, anstatt zu schießen in Shootern, die kann man sich ganz gut zu angucken. Ich hatte das erste Spiel, wo ich wirklich lieber zugeschaut habe, als zu spielen, war Vice City. Also diese ganzen GTAs haben mich nie interessiert, aber die waren halt einfach so brillant gemacht, dass man sie irgendwie gerne im eigenen Hirn hätte. Dann habe ich halt einen Freund spielen lassen und dazu geguckt.
Aber es kann ja gar nicht so um die Spielerfahrung gehen. Bei so einer Szene, wie du sie gerade geschildert hast, wie in Far Cry 3, wo jemand eine Stunde lang an etwas scheitert oder mit dem Auto durch die Gegend eiert, das ist ja kein Spielfortschritt und da ist auch keine Erzählung drin. Da geht es ja dann wirklich nur noch um den Humor, das Entertainment in der Situation.
Ja, aber das ist so eine zufällige Nebenentwicklung. Ich glaube, das ist nicht das Primäre. Das geht halt darum, die etablierten, also wir reden jetzt auch für Blinde von der Farbe, aber ich glaube, so ein etabliertes Format mit einem etablierten Sprecher oder Sprecherduo können sich jetzt das ganz gut erlauben und ansonsten sehen die Leute auch einfach gerne das komplette Spiel durch.
Aber die, ja, mag sein, aber also da ist jetzt meine Erfahrung dann wieder zu begrenzt mit den Let's Plays, aber oft sind sie ja auch so ineffizient. Ich habe jetzt gerade, weil unser nächster Dave Irver Podcast über die Thief-Serie geht, habe ich ein Let's Play zu Thief 3 nochmal angeguckt. Und da könnte ich schreien, weil der spielt das ja nicht so, wie ich spielen würde, das Spiel. Der bleibt an jeder Ecke stehen und schaut sich dann nochmal in alle Richtungen um. Und wann immer irgendwo ein Geräusch zu hören ist, duckt er sich in Schatten, wo ich denke, jetzt lauf endlich weiter. Das ist so schrecklich langweilig.
Das kann ich auch nicht. Bei Thief kann ich noch viel schlechter ertragen als andere Sachen. Das ist auch schwierig. Thief ist überhaupt kein Spiel zum Zugucken. Da passiert ja auch nichts. Aber ich finde so, ehrlich gesagt, ob ich Blobs hier, ne, Black Ops 2, ob ich das spiele oder zugucke, hat keinen aktiven Unterschied mehr.
Ja gut, aber das liegt in der Natur des Spiels.
Das ist ja nur noch so ein, ich klicke mal die nächste Zwischensequenz weiter und zwischendurch schieße ich ein paar Tontauben um.
Was ich viel besser verstehen kann übrigens, auch wenn wir es nicht mehr unter Let's Play einordnen, sind so sportartige Übertragungen von Echtzeitstrategiespielen, von einem StarCraft 2-Partie zum Beispiel. Die sind ja richtig professionell kommentiert. Erstens sind es natürlich sehr dynamische Spiele, aber dann hat sich da eine ganze Szene etabliert von richtig, ja, wie ein Sportmoderator, wie im Fernsehen, wird ja auch im Fernsehen übertragen. Und das ist extrem spannend anzuhören, im Gegensatz zu diesen laienhaften Let's Plays. Vor allem sind die Partien halt auch viel begrenzter.
Aber ich finde, das unterscheidet sich sehr stark von Sport. Moderationen, weil wenn man sich so ein Sportspiel im Fernsehen anschaut, dann hat man oft das Gefühl, der Moderator versucht schon auch so ein bisschen die Leute, also gerade bei eher unbekannteren Sportarten, bei Olympia, da fällt ja dann oft der Satz so, ja, wenn Sie nicht so oft, weiß ich nicht, Pferdepolo gucken, dann erkläre ich Ihnen nochmal kurz, warum das jetzt abseits war oder so. Also da wird schon versucht, die Leute, die das nicht so oft gucken, mit zu inkludieren. Und bei diesen StarCraft-Partien, da geht es ja wirklich mir teilweise als Spieler so, dass ich nicht mehr verstehe, über was die da reden. Weil die nur noch in Abkürzungen, in Taktiken und also ich weiß dann schon noch, was ein Zerg-Rush ist, aber das ist dann auch das einzige Wort, was ich teilweise in 5 Minuten Dialog verstehe.
Ja, aber das liegt daran, dass das Internet ist. Das Internet kann notwendigerweise spitzer sein, weil man sucht, die Zielgruppe findet das schon. Also im Fernsehen traut man sich das halt natürlich nicht und da macht man halt, erklärt man nochmal abseits und so. Ich war mal im Stadion bei einem Footballspiel in Deutschland und ein Footballspiel in Deutschland, da erklären die 3-mal noch die Regeln. Im Stadion. Der Stadionsprecher, die ganze Zeit. So, Moment, jetzt wird die Uhr angehalten. Sie wissen ja, beim Football wird die Uhr angehalten. Bla bla bla, so die ganze Zeit, unerträglich. Also mir war es ganz recht, weil ich von Football nichts verstehe. Aber so ist das in Amerika nicht. Da hat das ein höheres Niveau in der Übertragung. Und das ist, glaube ich, auch einfach so ein, wenn man halt das Gefühl hat, die Zuhörerschaft könnte noch aus Newbies bestehen im Teil, dann muss man das halt so machen.
Ja,
und im Internet ist das halt nicht so. Das sieht man ja auch daran, wie im Internet über Fußball geschrieben wird zumindest. Berichterstattung mit Bewegtbild ist ja schwierig wegen der Rechte. Aber so das Niveau, auf dem im Internet auch im Deutschsprachigen über Fußball geschrieben wird, ist ein ganz anderes als das des Fernsehens oder des Kickers oder so.
Ja, hast du durchaus recht. Ich überlege mir jetzt nur, ich habe konkret jetzt an diese StarCraft- oder E-Sport-Übertragungen, die auf, was war das, ZDF Kultur oder sowas liefen, die dann wirklich ja im Fernsehen übertragen wurde. Und das ging ja auch dann so ein bisschen durch die Medien, weil das hieß so, ah ja, guck mal, jetzt endlich sind die E-Sportler auch im Fernsehen angekommen und jetzt werden da ihre Spiele übertragen. Dass das natürlich irgendwo hinten auf dem Spartensender, den irgendwie 2 Leute gucken, angekommen ist, war dann jemand nicht so wichtig. Aber da war es auch so, als ich da reingeguckt habe, war es wirklich so, dass ich da gedacht habe, boah, also da muss man doch irgendwie mal einen Moderator hinsetzen, der das vielleicht eben ein bisschen aufbereitet für den nicht ganz so Fachkundigen und nicht den wirklich Hardcore-Crack anspricht. Aber das mag vielleicht auch wieder so ein Internetphänomen sein, dass sich eben ein Moderator gar nicht traut. Also der muss ja als Experte rüberkommen, weil er sonst ja zerrissen wird von den Leuten im Internet. So, guck ja mal an den Kacknoob, der hat ja keine Ahnung, wie kann der denn so einen Quatsch da erklären?
Ach, vielleicht ist das auch einfach der fundamentale Unterschied und auch der Erfolgsgrund von Let's Plays, weil sie sich zwangsläufig an ein eher breites Publikum richten und auch eher nicht so spielspezifisch berichten. Die erzählen ja auch gerne mal Anekdoten aus ihrem Leben nebenbei. Irgendwie muss die Zeit ja auch füllen. Und obwohl beides so theoretisch ja eigentlich das Gleiche ist, nämlich Spielszenen, wo irgendjemand drüber redet, das ist halt noch ein riesiger Unterschied, auch ein qualitativer Unterschied zwischen Let's Plays und diesen Sportübertragungen, aber eben halt auch einer in puncto Zielpublikum. Mhm.
Gut, dann kommen wir doch mal zum Abschluss. Die Frage, wenn ihr jetzt theoretisch unbegrenzt viel Geld hättet, also irgendein Investor sagt euch, Gunnar, Christian oder von mir aus auch getrennt, ich gebe euch einfach Geld, ihr braucht, könnt damit machen, was ihr wollt, ohne dass ihr mir irgendwie Rechenschaft ablegen müsst. Was würdet ihr dann im Bereich des Spielejournalismus machen? Also Gunnar, du hast ja schon ein bisschen angedeutet mit einem deutschen Rock, Paper, Shotgun. Wäre das was du jetzt machen müsstest, wenn du dir keinerlei finanzielle Gedanken machen müsstest?
Also falls Investoren zuhören. Also ich hätte da. Also wenn wir nicht auf Geld achten müssten, würden Christian und ich Stay Forever Vollzeit machen.
Ja, genau.
Mit Videoformaten, mit Interviews, mit recherchierten Artikeln, mit mehr Podcasts und allem. Also wenn da jemand zuhört und so, ne, das ist super. Kultur und so kann man absetzen. Wir gründen eine gemeinnützige GmbH dafür. Und zur Förderung der Spielkultur und so. Mhm. Und Rogers Rock Paper Shotgun ist weiterhin auch was, woran ich total fest glaube. Mit einer kleinen, relativ elitären und anstrengenden Autorenschaft und meinungsstark und hart. Kann ich mir ganz gut vorstellen.
Mhm. Christian?
Also ich kann mich da Gunnar anschließen. Beide Ideen sind für mich auch hochgradig attraktiv. Ich würde vielleicht versuchen, die Marke GameStar bei IDG rauszukaufen, auch aus so einer nostalgischen Verbundenheit und zu gucken, ob man nicht die auf so ein Projekt anwenden kann, aber wahrscheinlich ist es kontraproduktiv. Aber tatsächlich, muss jetzt nicht unbegrenzt sein, aber einfach, wenn wir genügend Geld bekommen würden und Gunnar und ich es uns leisten könnten, Space Day Forever zum Imperium auszubauen, dann wäre das das erste Ziel. Das ist nicht unbedingt das, was der deutsche spielejournalistische Markt braucht, aber das ist das, wo unser Herz dran hängt.
Okay, also das heißt, wenn wir dann, ich schreibe mir gleich mal die Kalendernotiz für in 10 Jahren, da werden wir dann rückblickend reden und dann sagen wir, ja, also Stay Forever, was die alles gekauft haben im letzten Jahr, es ist ja wirklich absurd. Da ist ja, also die haben ja alles weggekauft vom deutschen Markt, diese ganze, das ist ja ein Konglomerat und dann werden wir diskutieren und dann wird Gunnar wahrscheinlich sagen, ja, aber das war doch, da haben wir von 10 Jahren schon geredet und dann kamen wieder andere, die haben das dann wieder aufgebrochen, die Dominanz und History repeating itself wird das dann sein. Gut, dann danke ich euch sehr herzlich, dass ihr euch sogar beide die Zeit genommen habt jetzt für dieses ausführliche Gespräch und
sehr gerne, danke,
ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg auch weiterhin mit Stay Forever und würde mich auch sehr freuen, euch bald mal wieder irgendwie zum Spielethema hier im Podcast begrüßen zu dürfen, also wenn ihr irgendwie mal irgendwas nicht nur für euren Retro-Podcast spielt, sondern was Aktuelles, dann seid ihr immer gern gesehene Gäste.
Ich schaue mir da mal ein Let's Play von Bioshock Infinite an und dann können wir darüber reden.
Okay, machen wir. Genau, das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum Let's Plays so gut laufen. Das schauen sich die ganzen Journalisten an, weil die gar keinen Bock haben, das selber zu spielen. Gucken sie einfach ein Let's Play an und sagen dann, ja, habe ich selber gespielt und weiß ich, kann ich jetzt werten. Gut, das war's soweit. Vielen Dank und bis bald. Ciao.
Ciao. Tschüss.